Online-Kommen, red mal drüber. Eine Sendung von und mit Paul Ettel und Roswitha Minardi von Verein Das Grundeinkommen.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Grundeinkommen, reden wir drüber. Wir haben heute eine ganz besondere und spannende Gästin bei uns im Podcast, und zwar Professorin Doktorin Susan Fiedler. Frau Fiedler ist promoviert in Wirtschaft und Psychologie. Sie arbeitet derzeit oder forscht derzeit an der Wirtschaftsuniversität Wien am Institut für Kognition und Verhalten. Und kommt ursprünglich, also hat auch gearbeitet am Max-Planck-Institut in Bonn, im Institut zur Forschung von Gemeinschaftsgütern. Sie war eines der Forschungsmitglieder im Pilotprojekt Grundeinkommen, das von 2020 bis 2024 in Deutschland stattgefunden hat. Heuer im April 2025 wurden dann die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit veröffentlicht. Worum ging es in dieser Forschung? Das Projekt Mein Grundeinkommen aus Berlin hat gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaft, dem DIW, diese Forschung ermöglicht. Finanziert wurde das rein aus Crowdfunding-Spenden. Also nur auf privater Basis. Und es waren insgesamt etwa 1800 Menschen, 1700 Menschen in dieser Forschung drinnen. Aufgeteilt wurden die Gruppen in eine Gruppe, die Geld bekommen hat, und zwar über 3 Jahre lang 1200 Euro pro Monat. Das waren 107 Personen. Und die Kontrollgruppe bestand aus ungefähr 1600 Personen. Die wurden auch befragt und erforscht, allerdings bekamen die dann nicht das Grundeinkommen. Der Fokus dieser Forschung lag auf dem Vergleich des Ausgabeverhaltens, des Arbeitsmarktverhaltens und der mentalen Gesundheit zwischen der Maßnahmengruppe, also der, die Geld empfangen haben, und der Vergleichsgruppe. Und wir sprechen nun also mit Frau Doktorin Fiedler über diese Ergebnisse und haben ihr einige Fragen gestellt. Also herzlich willkommen, Frau Professorin Doktorin Susan Fiedler. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, und mit uns über das Grundeinkommen zu sprechen. Der Podcast heißt ja Grundeinkommen, reden wir drüber. Sie waren ja maßgeblich beteiligt an dem Pilotprojekt Grundeinkommen in Deutschland, wo das Verein das Grundeinkommen, nicht das Grundeinkommen, der Verein Mein Grundeinkommen mit dem DIW eng zusammengearbeitet hat, um eben das Grundeinkommen zu testen bzw. Zu erforschen. Was war da genau Ihre Aufgabe, bzw. gab es da Momente, die für Sie ganz besonders waren?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, fürs Gespräch. Genau, ich bin Verhaltenswissenschaftlerin und Psychologin von Hause aus und hatte im Projekt Pilotprojekt Grundeinkommen die Aufgabe, so ein bisschen die psychologische Perspektive für die Forschung mit einzubringen. Also zu überlegen, was für Komponenten im Leben und im Verhalten von unseren Teilnehmerinnen könnte sich denn dadurch verändern, dass sie jetzt monatlich abgesichert sind durch ein Grundeinkommen. Und wir wollten uns das in einem Design anschauen, in dem wir das kausal prüfen können. Also rausfinden, ob es tatsächlich am Geld und der Absicherung liegt und halt nicht noch an 10 anderen Faktoren. Und das haben meine Kollegen und ich halt gemeinsam entwickelt, das entsprechende Forschungsdesign zu Beginn der Studie, eine große Verlosung stattfinden lassen, damit wir auch tatsächlich zufällig die Leute in die Grundeinkommens- und die Kontrollgruppe verteilen. Ja, wobei die Kontrollgruppe für uns natürlich ganz, ganz zentral war. Sie war nämlich einfach identisch hinsichtlich aller Variablen zur Grundeinkommensgruppe, nur dass sie halt das Geld nicht erhalten haben. Und meine Rolle war dabei, im Grunde die Beschaffung der jeweiligen Frageinstrumente, die Zusammenstellung der Experimente und Surveys über die Zeit und die Datenanalyse und Aufbereitung jetzt für die wissenschaftlichen Fachpublikationen.
Okay, danke mir für den kurzen Überblick, wie das zustande gekommen ist. Es waren ja in der Grundeinkommensgruppe, glaube ich, waren das 107 Personen, ist das richtig? Und die
Korrekt.
Kontrollgruppe war um die 2000 Personen. Habe ich
Ja,
das richtig?
circa 1500.
1500, ja, genau. Wir konzentrieren uns natürlich jetzt auf Ihr Fachgebiet, so eben die psychologischen Faktoren. Und nicht jetzt, wie es finanziert werden kann oder andere Faktoren oder wie es wirtschaftlich, dann gesamtwirtschaftlich aussehen könnte. Das Resultat war auf jeden Fall, dass die Menschen zufriedener waren in ihrer Gesamtsituation, gesünder auch wurden, weil sie sich auch besser gefühlt haben und weniger Stress hatten. Aber ist es nicht eigentlich so, dass dieses Ergebnis schon in vielen anderen Studien auch herausgekommen ist? Warum hat es dann gerade diese Studie nochmal gebraucht?
Ja,
Provokante
die
Frage, ich weiß.
ist eine super faire Frage, finde ich tatsächlich. Und auch eine, die ich ganz, ganz wichtig finde, weil in der Tat gibt es ganz viele Grundeinkommensstudien, die uns schon zeigen, dass ein Grundeinkommen dazu führt, dass Menschen gesünder sind, mehr in Bildung investieren, weniger Gewalt erleben, gesünder sich ernähren, ja, Investitionen in ihre Zukunft betreiben. Aber diese Studien finden ganz häufig in Entwicklungsländern statt, in denen natürlich zum einen ein Grundeinkommen sehr viel günstiger ist und zum anderen auch ganz viele Sozialsysteme einfach gar nicht vorhanden sind. Das heißt also, Zugang zu zum Beispiel Gesundheitssystemen und entsprechender Versorgung ist nicht im selben Ausmaß gegeben, wie das beispielsweise in Österreich, in Deutschland oder anderen Ländern in Europa der Fall wäre. Aus dem Grund fanden wir es besonders spannend, uns anzuschauen, ob in einem Land, in dem eigentlich Grundsicherung durchaus geleistet wird durch ein existierendes und auch funktionierendes Sozialsystem, wie fern können Leute hier trotzdem von einem Grundeinkommen profitieren? Weil nur so können wir wissen, ob wir dafür auch abstimmen sollten, ja, politisch, ob wir das als Gesellschaft uns leisten wollen, ein Grundeinkommen einzuführen. Und deswegen war es für uns wichtig, diese Befunde, die man schon aus anderen Ländern kennt, die aber unter anderen Bedingungen im Grunde leben, ob die sich auch in einer westlichen Gesellschaft mit einem solchen sozialen Sicherungssystem replizieren lassen. Und deswegen war es spannend und ich echt ehrlicherweise auch sehr auf der Kippe, ob das denn tatsächlich bei uns sich so zeigen lassen würde. Und die Effekte, insbesondere die Größe der Effekte, hat mich dann ganz schön überrascht.
Wenn Sie sagen Größe der Effekte, können Sie das ein bisschen näher spezifizieren, was da genau rausgekommen ist?
Ja, also wenn wir jetzt, Sie haben das schon angesprochen, wir finden zum Beispiel, dass also der Anteil mentaler Gesundheit erhöht sich für die Teilnehmerinnen, die ein Grundeinkommen haben im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und er erhöht sich in einem Ausmaß, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen frisch verheiratet und frisch geschieden zu sein. Ja, das ist ja ein relativ, kann sich jeder irgendwie reinfühlen, ganz schön großer Lebensunterschied. Etwas, was man typischerweise nicht von einer Woche auf die andere erlebt. Und wir sehen das jetzt, dass das ausgelöst werden kann durch die Sicherheit und durch das Geld, den Bezug von 1200 Euro Grundeinkommen. Dass es also scheinbar für Menschen einen wirklichen Unterschied macht. Und zwar nicht nur einen, der am Anfang von der Studie stattfindet, weil das ist das, was wir aus der Psychologie erwarten würden, ne? Ich gebe heute mal 1000 Euro, da freue ich mich riesig drüber. Aber morgen sind die 1000 Euro schon gar nicht mehr so viel wert und übermorgen erst recht nicht. Und in 3 Jahren, da habe ich mich dran gewöhnt, dass ich 1000 Euro oben drauf bekomme. Und dann fühle ich mich auch einfach plötzlich gar nicht mehr so glücklich damit, ne? Und das sehen wir auch. Also wir sehen genau diesen Gewöhnungseffekt beim Geld, dass die Menschen mit dem Geld über die Zeit hinweg unzufriedener werden. Ja, also die sind zwar immer noch zufriedener als die Kontrollgruppe, die kein Geld kriegen. Ja, es ist nicht so, dass es jetzt plötzlich einen negativen Effekt gibt, aber es gibt diesen ganz klassischen Gewöhnungseffekt über die Zeit hinweg, dass wir halt damit nicht mehr so begeistert sind, nicht mehr so zufrieden sind, wie wir das am Anfang der Studie im Grunde sind. Nun, bei den anderen Aspekten von Lebenszufriedenheit und mentaler Gesundheit, also wenn ich mir angucke, Sinnhaftigkeit des Lebens, Zufriedenheit mit meinen sozialen Beziehungen, meiner Freizeit, ja, dann sehe ich diesen selben Effekt, dieses Absinken der Zufriedenheit sehe ich nicht. etwas, was ja total spannend ist. Das heißt, es liegt also nicht daran, dass ich jetzt mich nur über das Geld freue und das hat dann Auswirkungen auf die anderen Bereiche, sondern ich mache mit dem Geld was, was dazu führt, dass ich tatsächlich ein höheres Niveau erreiche, was Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden angeht. Und das kann ich dann halten. Und das kann man sogar halten über das Ende des Experiments hinaus. Wir haben 6 Monate nach Ende der Studie, nachdem die Leute also schon 6 Monate kein Geld mehr erhalten, sie nochmals befragt, wie es ihnen denn heute geht und wie ihr Leben heute aussieht. Und da sehen wir, dass die Effekte zu 80% noch da sind. Ja, das heißt also, da haben die gar keinen Geldunterschied mehr, aber die Leute fühlen sich trotzdem noch anders in diesen Bereichen, die ich benannt habe.
Ja, das ist aber wirklich ein toller Effekt. So habe ich das auch noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob andere Studien auch dann noch eine Nachforschung betreiben, aber das ist natürlich ganz toll, ja. Aber Sie haben schon einmal die Sinnhaftigkeit angesprochen. Die Sinnhaftigkeit ist ja jetzt nicht nur in die Verwendung meiner Freizeit oder mit wem ich meine Zeit verbringen kann. Wenn ich mehr Zeit habe, dann ist natürlich, kann ich sie auch selber mehr gestalten. Aber das betrifft ja natürlich auch Sinnhaftigkeit in meiner Erwerbstätigkeit. Wie ist die Tätigkeit, für die ich Geld bekomme, wie bereichert die mein Leben oder wie sehr entspricht sie meinen Fähigkeiten und meinen Talenten und meinen Werten natürlich auch? Gibt es da auch eine Korrelation, dass die Studie hat ja ergeben, dass die Leute nicht weniger arbeiten, aber hat es irgendeinen Effekt gegeben, dass die Menschen aufgrund der finanziellen Absicherung dann doch vielleicht eine Arbeitsstelle gesucht haben, wo sie mehr Sinn gefunden haben in ihrer Arbeit?
Also ich fange mal an mit zu sagen, was wir alles nicht gefunden haben in dem Bereich, weil das ja auch immer ganz spannend ist. Ja, wir
Ja.
finden, wie Sie sagen, wir finden nicht, dass die Leute weniger arbeiten. Das heißt, wir sehen grundsätzlich keinen Anteil an Arbeitslosigkeit oder Reduktion der Wochenarbeitsstunden, zumindest nicht in dem Umfang, in dem das für unsere statistischen Analysen relevant ist. Wir sehen auch nicht, dass die Leute mehr selbstständig werden, was man ja auch glauben könnte, dass sich jetzt jeder selbst verwirklicht und endlich der Künstler wird oder ja, das, was er sich immer so erwünscht hat, in seinem Leben erträumt. Und das sehen wir auch nicht. Wir sehen auch nicht, dass die Leute häufiger ihren Job wechseln, was ja auch eine Hypothese sein könnte, dass die Leute jetzt halt einfach mutiger sind und rausgehen und entsprechend häufiger mal eine Sache ausprobieren. Wir gucken da in einem Sample von Leuten, die sind zwischen 20 und 40 Jahren alt. Und die sind sowieso schon zu super agil. Also die wechseln extrem häufig ihren Job in diesen 3 Jahren, die wir uns angucken. Und dann kommt der spannende Punkt. Obwohl diese also auf ganz vielen Dimensionen ähnlich sind, nämlich wechseln nicht häufiger, haben ähnliche Anteile an Arbeitszeit etc. pp., sind trotzdem die Leute in der Grundeinkommensgruppe grundsätzlich zufriedener mit ihrer Arbeit. Ja, was ja bedeutet, also wir wissen das aus der Literatur und der Psychologie, ja, mehr Zufriedenheit heißt, ich bleibe dann schlussendlich länger in diesem Job. Ja, das hat für mich positive Effekte natürlich auf meine Gesundheit, auf meine Produktivität etc. pp. Das heißt, wir gucken hier also auf was wir letztendlich schwierig greifen können. Die Leute haben zwar gleich oft den Job gewechselt, aber scheinbar in einen Job, der sie glücklicher macht, der besser zu ihnen passt, sie zufriedener macht in ihrer Tätigkeit. Wie genau sie das gemacht haben, ist sehr, sehr schwierig festzuhalten, weil wir haben uns natürlich schon so allgemeine Marker angeguckt, wie wechseln die eher in den sozialen Beruf? Finden wir nicht, ja, gibt es keinen Unterschied. Das sind alles ganz spezifische Lebensgeschichten, die man sich da anguckt. Ja, manchmal gehen die in die eine Richtung, ja, da machen Leute irgendwie was Sozialeres plötzlich und sind total erfüllt damit. Andere trauen sich aber auch zum ersten Mal in zum Beispiel einen Beraterjob zu wechseln, für den sie sich vorher nicht gut genug gefühlt haben. Ja, was ja man jetzt nicht gerade als einen sozialen Job oder als besonders ethisch unbedingt verkaufen würde. Ja, also da haben die Leute sehr unterschiedliche Präferenzen, was ihre eigentliche Bestimmung angeht. Und der scheinen sie jetzt mehr nachzukommen, als die Leute in der Kontrollgruppe das können.
Na, wie gesagt, ich habe einen Titel gefunden, einen Artikel, Pilotprojekt zu bedingungslosen Grundeinkommen, wie legt Mythos der sozialen Hängematte? Das ist ja immer das große Thema, neben der, es kann eh nicht finanziert werden, das große Thema, wenn es darum geht, wenn man mit Entscheidungsträgern aus Politik oder ja auch teilweise auch Wirtschaft spricht, die sagen dann, die Leute werden faul. In anderen Studien, zum Beispiel in dem Mincom-Experiment in Manitoba in den 70er Jahren des letzten Jahrtausends eigentlich, gab es ja das Ergebnis, dass die Leute weniger gearbeitet hatten, weil sie mehr in Weiterbildung investiert haben und dann wieder voll eingestiegen sind ins Arbeitsleben, also in die Fulltime-Jobs. Hat es diesen Effekt auch gegeben in Ihrer Studie?
Also wir sehen einen leichten Anstieg auch im Bereich Bildung. Also sind die Leute im Studium oder investieren die in Weiterbildung? Ja, für die Leute, die im in der Grundeinkommensgruppe sind. Man muss natürlich einfach gucken, wie groß ist das Sample. Ja, wir haben die 107 Leute, die da in der Grundeinkommensgruppe drinstecken. Das heißt, wir können nicht ausschließen, dass es zu einer leichten Reduktion der Arbeitszeit zum Beispiel gekommen ist. Ja, wir können die halt statistisch von der Null nicht unterscheiden, aber wir können es nicht ausschließen, dass es sich vielleicht um eine Stunde die Woche zum Beispiel unterscheidet zwischen Grundeinkommens und der Kontrollgruppe.
Ein relativ großes, oder sagen wir mal so, dass das Ergebnis war relativ groß in der Gruppe mit dem Grundeinkommen, dass Unterstützung von Freunden und Familien, auch das Ansparen von Geld für die Zukunft gemacht wurde. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen auch noch?
Aber klar. Also, ne, was für uns sehr spannend ist, was machen die Leute eigentlich mit ihrem Geld? Also, sie hören offensichtlich nicht auf zu arbeiten und machen nicht Teilzeit und so, sondern sie verdienen jetzt also weiter ihr Geld, kriegen das andere, das Grundeinkommensgeld obendrauf. Was machen die jetzt eigentlich mit dem obendrauf Geld? Und da zeigt sich halt, dass die Leute wirklich einen großen Anteil sparen. Also, sie schaffen sich Sicherheit für die Zukunft. Ja, für viele bedeutet das zum ersten Mal tatsächlich richtiges Vermögen aufzubauen. Und das ist also ein großer Anteil des Batzens. Dann sehen wir, dass sie an die eigene Familie, aber auch an Spendenorganisationen mehr abgeben im Vergleich zur Kontrollgruppe. Ja, das ist immer nur im Vergleich zur Kontrollgruppe, weil alle Menschen in unserem Experiment oder im Schnitt geben die alle was für diese Bereiche. Nur die in der Grundeinkommensgruppe geben halt mehr. Ja, über die Zeit. Und das zeigt sich auch, das machen sie am Anfang und das machen sie auch in der Mitte und das machen sie auch am Ende. Sowohl das Sparen als auch das Geben an andere. Sie investieren ansonsten natürlich auch in die typischen Konsumgüter. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Ja, also es wird jetzt nicht plötzlich die große grüne Wende durch ein Grundeinkommen ausgelöst, bei der jetzt plötzlich alle nur noch die weiß ich nicht, Öko-Eier kaufen und keinen weiteren Fußabdruck, CO2-Fußabdruck hinterlassen in der Welt, sondern die Leute gönnen sich halt auch den Flug in den Urlaub und sie gönnen sich auch mal einmal mehr in zu einem Konzert vielleicht zu gehen oder zu einem Fußballspiel, die Freunde mal auf eine Currywurst einzuladen. Also wir sehen all diese Sachen, die halt auch Freizeit unterstützen. Ja, und die entsprechend durch soziale Kontakte halt auch noch mal netter wird. Ja, also die Leute haben ja jetzt nicht plötzlich mehr Freizeit, aber sie verbringen sie anders, weil sie Geld einsetzen können, um andere halt zum Beispiel auch mit einzuladen oder mal eine Feier zu schmeißen zum Geburtstag, solche Sachen.
Ja, aber wäre das nicht ein Argument für die Politik, wenn die ganze Wirtschaft ist ja bei uns leider immer noch auf Wachstum, Wachstum, Wachstum auch ausgerichtet. Ein Argument für die Politik, schaut doch, die Leute bringen das Geld mehr Umlauf. Da gäbe es doch auch viel mehr Steuereinnahmen durch Umsatzsteuer und solche Dinge.
Ja, aber wenn man die da drauf schauen lässt, dann geben die Leute eigentlich nicht genug aus. Ne? Die sparen zu viel.
Ach so,
Die
okay.
haben, glaube ich, davor eher Angst. Ja, gleichzeitig muss man sich wirklich überlegen, von wem man möchte, dass er nicht spart. Ja, von Menschen, die erstmal grundsätzlich kein Vermögen haben, in jungen Jahren, das ist einfach was, was einen ja psychisch auch sehr belastet. Nicht zu wissen, was passiert, wenn der Kühlschrank kaputt geht oder das Auto und ich dann plötzlich mein Leben nicht mehr im Griff habe und mir Sachen borgen muss. Ja, dafür Vermögenswerte zurückzulegen, ist an sich schon alleine eine extrem große psychische Sicherheit, die ja auch zum psychischen Wohlbefinden beiträgt. Deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass unsere Effekte über das Experiment hinaus ja reichen, weil wir ja jetzt dieses Polster geschaffen haben und sie sozusagen die Sicherheit mitnehmen konnten durch die Ersparnisse, die sie über den Zeitraum des Experiments geschaffen haben. Genau. Aber gleichzeitig ist es natürlich trotzdem so, dass die Leute mehr konsumieren. Sie scheinen aber nicht exorbitant mehr zu konsumieren, ja, sondern einfach in diese Sachen des alltäglichen Bedarfs, die scheinen relativ konstant zu sein. Es gibt am Anfang halt einmal das, ich kaufe mir noch mal 3 schöne Pullover und unter Umständen noch einen größeren Fernseher. Aber den hat man dann halt einmal, ja, und dann steht er halt da auch für die nächsten Jahre. Von daher ist die Frage, wie sich das langfristig entwickeln würde, weil so große Investitionen tätigt man ja auch nicht so häufig.
Ja, und gerade für junge Familien, wenn die finanziell oder junge Leute, die eine Familie gründen wollen, das ist ja auch, ist ja nicht nur eine Überlegung der Emotionen, sondern der finanziellen Möglichkeiten. Ja. Frau Fiedler, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt ist diese Studie abgeschlossen. Gibt es da noch irgendetwas, was dann danach folgen soll? Oder wie werden diese Studienergebnisse jetzt weiterverwendet?
Also die Studienergebnisse werden jetzt halt publiziert in Fachartikeln für die jeweilige ja, den Forschungsbereich Psychologie, Ökonomie, ja, wo auch immer man da reinschauen möchte, um das halt auch in die akademischen Diskurs einzubringen. Der Verein Mein Grundeinkommen, Sie haben ihn ja vorhin schon benannt, benutzt die Ergebnisse in der großen Kommunikation nach außen, eine breite Öffentlichkeit, sodass die Ergebnisse nicht unter Verschluss sind, sondern sehr, sehr transparent für alle zugänglich. Das ist ein großes Anliegen gewesen, sowohl vom Verein als auch von uns als Forschenden, dass wir hier wirklich einen Evidenzpunkt zuliefern können, Daten zuliefern können zu einer Debatte, die sonst immer sehr, sehr moralisch geführt wird, sehr auf Meinungen basiert und wenig auf Fakten. Und da den Ganzen einfach mal einen anderen, sozusagen einen anderen Beiwerk zu geben, ein anderes Werkzeug an die Hand zu geben, das war ein großes Ziel von dem Projekt. Und wir werden in der Zukunft einfach weiter forschen, weil jetzt wissen wir, was das für positive Effekte haben kann auf den Einzelnen. Aber wie wäre das eigentlich, wenn viele Menschen zusammen Grundeinkommen kriegen? Ja, wenn Gruppen das erhalten. Dadurch verändern sich ja Dynamiken auch ganz stark. Ich bin dann nicht mehr der eine, der mehr hat als die anderen, ja, sondern ich bin dann einer von vielen. Würde uns das vielleicht befähigen, bestimmte Dinge zu tun, die wir vorher als Gruppen nicht tun konnten. Und wir sind da also gerade in der Findungsphase für neue Ideen und basteln da fleißig mit dem Verein an neuen Forschungsdesigns, die wir hoffentlich dann auch der breiten Gesellschaft vorstellen können, um entsprechende Forschung wieder neu zu starten.
Wunderbar, es geht weiter, das ist ganz wichtig.
Genau.
Ich hätte noch eine Frage an Sie als Psychologin. Meinen Sie, dass das Grundeinkommen, wenn wir dann eben jeder hat einen gewissen Sockel, es ist die Einkommensunterschiede wird es ja nach wie vor geben, aber dennoch die Armut im Großen und Ganzen wird wahrscheinlich dann doch einigermaßen abgeschafft werden können. Glauben Sie, dass durch diesen Faktor der persönlichen Sicherheit, der finanziellen Abgesichertheit und auch der besseren Zufriedenheit mit sich selbst und seinem Leben, dass dass mehr Solidarität in der Gesellschaft entstehen könnte? Oder ist das jetzt einfach Glaskugellesen und wishful thinking?
Bisschen Glaskugel lesen, weil wir hatten das schon auch als eine unserer Fragen natürlich. Führt das zu zum Beispiel weniger Polarisierung? Bin ich bereit, mich auch mehr ins Vertrauen zu begeben, ja, in die Gesellschaft und die entsprechenden Instrumente, die der Staat da zur Verfügung stellt? Und was wir mit unseren Daten sagen können, ist, da passiert eigentlich kaum was. Das liegt aber aus unserer Sicht, wenn wir jetzt im Nachhinein draufschauen, stark daran, wie das Experiment stattgefunden hat. Ja, das ist ja finanziert von privaten Spenderinnen und Spendern. 280.000 Leute haben einfach Geld in die Hand genommen, um das Experiment zu finanzieren. Und das wissen natürlich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da ist jetzt kein großes gesteigertes Vertrauen in den Staat, sondern da ist einfach ein großes Vertrauen in den Verein und halt auch in die, ich würde sagen, in die Zivilgesellschaft an der Stelle, die hier teilnimmt an der Finanzierung. Aber es ist halt kein staatlich finanziertes Grundeinkommen. Deswegen ist nicht ganz klar, ob sich solche Effekte halt dann einstellen würden, wenn es halt auch aus dieser Quelle zum Beispiel kommt. Solidarität sehen wir ja in einem bestimmten Ausmaß mehr. Ja, wir sehen mehr Spenden, mehr Hilfe untereinander bei Freunden und Bekannten. Wir verbringen mehr Zeit mit anderen Menschen. Auch das sehen wir bei den Berichten über, wie ich meine Zeit verbringe. Das heißt, da ist durchaus eine stärkere soziale Komponente zu sehen für die Leute, die ein Grundeinkommen erhalten haben versus die Kontrollgruppe. Von daher ist ein bisschen Glaskugel, weil Solidarität bedeutet natürlich auch für jeden mal ein bisschen was anderes, wie das letztendlich auszusehen hat. Aber wir sehen auf jeden Fall erste Zeichen, die in genau diese Richtung geht, wie man das erwarten würde. Ja, hier gibt es ein größeres Miteinander.
Ja, das ist schön zu sehen, ja. Eine Frage fällt mir noch ein, das ist eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Mir hat einmal bei einem Infostand ein junger Mann, der damals vor der Matura stand, gesagt, er grundsätzlich gefällt ihm die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens sehr, sehr gut. Aber wenn er sich umschaut in seiner Kollegenschaft und auch in seiner Altersgruppe, okay, hinter den 10 Minuten, wenn er sich umschaut in seiner Altersgruppe, da gibt es sehr viele junge Menschen, die eigentlich hauptsächlich gamblen, also vor dem Computerspiel sitzen und zocken. Und er fürchtet, das würde mehr. Haben Sie da aus Ihrer Arbeitserfahrung schon irgendwie einen Hinweis darauf, wird das mehr in dieser jugendlichen Gruppe eben, bei den jungen Erwachsenen?
Genau, die jungen Erwachsenen haben wir in unserer Studie ja nicht untersucht. Das heißt, da wird Ihnen die Psychologie vielleicht mehr Aufschluss zu geben können. Aber die Sorge, dass das sozusagen, dass die jungen Menschen alle irgendwo versumpfen, die hat man ja in jeder Generation. Ja, die Letzten haben gesagt, sie
Richtig.
werden alle vor dem Fernseher sitzen bleiben. Die nächsten sagen, sie werden vor den Computerspielen hängen. Ja, jetzt ist es halt das Internet. Also da bin ich recht optimistisch, dass wir das auch in dieser Generation wieder schaffen, die Leute doch alle wieder in da bedeutungsvolle Lebensumwelten zu bringen. Und eine Sache, die aber da ihr Kollege oder der junge Mann anspricht, ist, dass ich immer glaube, dass ich selber würde schon was Sinnvolles machen, aber die anderen. Das ist ein großes Problem bei der Debatte. Und wir sehen das selbst bei den Leuten, die im Experiment teilnehmen. Wir fragen die nämlich zum Beispiel, was sie glauben, was die anderen Leute gemacht haben mit dem Geld. Also haben die aufgehört zu arbeiten zum Beispiel oder ihre Arbeitszeit reduziert. Und alle nehmen an, dass die anderen das gemacht haben, obwohl es keiner von ihnen selbst gemacht hat. Ja, wir haben eine repräsentative Bevölkerungsumfrage gemacht mit 3000 Leuten in Deutschland. Selbes Ergebnis. Die gehen alle davon aus, dass ein Großteil der Leute ihre Arbeitszeit reduziert. Ja, in der Realität sieht es aber nicht so aus. Und wenn man sie fragen würde, ob sie persönlich ihre Arbeitszeit reduzieren würden, dann ist die Antwort auch ganz oft nein. Ja, weil ich glaube nämlich über mich selber, dass ich total was Sinnstiftendes und Vernünftiges machen würde. Aber der andere, der es kriegt, der macht es bestimmt nicht. Also uns fehlt eigentlich das Vertrauen in unseren Gegenüber, ja, in den Nachbarn oder den Freund oder den Kollegen. Und das ist ein Phänomen, das hat aber nichts mit dem Grundeinkommen zu tun, sondern das ist ein ganz weit verbreitetes soziales Phänomen aus der Sozialpsychologie. Ja, wir machen einen fundamentalen Attributionsfehler. Ja, wir selber, wir sind immer gut und die anderen, die sind immer schlecht. Und deswegen landen wir ganz oft in diesem Misstrauen.
Okay, na, umso wichtiger ist es, dass es solche Studien gibt, die dann wirklich belegbare Resultate bringen. Es hören nicht alle auf zu arbeiten und wenn dann nur ein ganz geringer Teil und so weiter. Ja. Na wunderbar, vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit, die Sie da in dieser Studie zur Verfügung gestellt haben. Wie ich gehört habe, war das ja alles pro bono und ihr habt keine Entlohnung oder keine Honorierung dafür bekommen. Dafür nochmal noch mehr Danke.
Aber sehr, sehr gern. Herzlichen Dank für die spannenden Fragen und Ihnen
Ja,
noch einen
vielen
schönen
Dank
Tag.
für die. Dankeschön.
Ciao.
Thank you.
Grundeinkommen, reden wir drüber. Eine Sendung von und mit Paul Ettel und Roswitha Minardi von Verein Das Grundeinkommen.